Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, welcher Weltanschauung ein Mensch anhängt, das unterscheidet sich unter anderem an der Frage nach dem Sinn, den er der Welt gibt oder dem er der Welt nicht zu geben vermag und dem Leben. Wenn immer ein Mensch in eine große Lebenskrise kommt, ist die Sinnfrage mehr oder weniger immer mit dem Mittelpunkt. Das erscheint sinnlos. Ich möchte mal zwei Gruppen von Menschen gegeneinander stellen, die auf den ersten Blick völlig gegensätzlich erscheinen und dennoch etwas gemeinsam haben. Christen, und dann gibt es solche Leute, die es auch immer mehr gibt, die nennt man Nihilisten. Beide gehen davon aus, beide haben eine gemeinsame Antwort auf die Sinnfrage. Sie sagen nämlich beide, entweder alles hat Sinn, entweder das große Ganze hat Sinn. Wenn das große Ganze keinen Sinn macht, dann hat nichts Sinn. Dann haben auch die ganzen Einzelteile keinen Sinn, wenn das große Ganze sinnlos ist. Dass die Welt, dass die gesamte Wirklichkeit, dass das ganze Leben ein bisschen Sinn macht, geht nicht. Würden beide sagen, Christen und Nihilisten. Ein bisschen Sinn, das redet man sich dann selbst noch ein. Also beide gehen davon aus, wenn es nur ein bisschen Sinn gibt, steht dem gegenüber eine unendliche Sinnlosigkeit der Welt. Und wenn es diese unendliche Sinnlosigkeit gibt im Universum, was soll das dann noch sein, dieser kleine Bereich, den man sich noch versucht habhaft zu machen und wo man versucht, noch Sinn zu stiften. Er wird automatisch aufgesogen in diese riesengroße Sinnlosigkeit der Welt. Ein Nihilist kommt vom lateinischen Nihil, nichts. Ein Nihilist würde sagen, nichts hat Bedeutung. Ob ich lebe oder nicht lebe, ist im Grunde genommen gleichgültig. Wenn es mir Spaß macht, lebe ich eben. Wenn ich keinen Spaß mehr habe, bringe ich mich um. Es ist beides gleich sinnlos. Nicht alle treiben dies so auf die Spitze. Ein Nihilist kann einen allumfassenden Sinn der Welt nicht erkennen. Und von dieser Annahme aus folgert er richtig, dass letztlich alles sinnlos ist. Der Lauf der Welt, das eigene Leben, die Hobbys, die Arbeit, die Beziehungen, die Liebe, die Freude, es ist eigentlich alles sinnlos. Zwar kann man versuchen, das Beste daraus zu machen, man kann versuchen, im Leben so etwas wie Sinn zu stiften, man kann, wenn man will, ein Ehrenamt bekleiden, wird dafür auch anerkannt von der Gemeinschaft, kann man machen. Aber im Grunde genommen ist das alles nichts als eine große Täuschung. Wenn es keinen allumfassenden und allgemeingültigen Sinn von allem gibt, dann besteht letztlich nichts anderes als eine allumfassende und allgemeingültige Sinnlosigkeit von allem. Ein Christ kann dieser Analyse eines Nihilisten grundsätzlich zustimmen, dass er sagt, du hast recht in einem bestimmten Bereich. Du hast recht, wenn es keinen allumfassenden Sinn von allem gibt, ist alles sinnlos. Was halten Christen darum einem einem zynischen Nihilisten entgegen. Nichts anderes, als dass das große Ganze der Welt einen Sinn hat. Christen bekennen, dass es einen Sinn von allem gibt, der von Ewigkeit zu Ewigkeit alles erfüllt und durchdringt. Den Unterschied zwischen einem Nihilisten und einem Christen macht mit einem Wort Gott aus. Dabei ist es nicht unbedingt die Frage danach, ob Gott existiert oder nicht. Christen sagen natürlich, jawohl, es gibt Gott. Aber ein Nihilist, der muss nicht unbedingt Atheist sein. Er kann durchaus bekennen, ja, vielleicht gibt es Gott. Kann man gar nicht ausschließen. Aber es hat offensichtlich keine Bedeutung. Er hat sich mir nicht vorgestellt. Er will offensichtlich mit mir nichts zu tun haben. Also muss ich so leben, als wenn es Gott nicht gibt. Bei der Frage nach einem allumfassenden Sinn von allem bekennen Christen also mehr, als dass Gott nur existiert. Sie glauben daran, dass Gott die Welt nicht sich selbst überlassen hat. Sie glauben daran, dass Gott selbst der Sinn dieser Welt ist. Sie glauben daran, dass Gott von jeher in Beziehung zu dieser Welt steht, wenn auch verborgen. Diese Beziehung zu seiner Schöpfung verleiht allem Sinn und sie ist nicht irgendwie gestaltet, diese Beziehung, sondern diese Beziehung ist klar strukturiert und festgelegt. Bei dieser Beziehung, die der Welt ewig Sinn gibt und stiftet, gibt sich Gott ganz hin und bestimmt Gott alle Dinge. Deswegen ist das Thema der Predigt, der Sinn von allem, Gottes ewige Herrschaft. Und der Predigtext dazu ist Offenbarung 11, die Verse 15 bis 19. Dann blies der siebte Engel seine Posaune. Da erhoben sich im Himmel laute Stimmen, die sagten, jetzt gehört die Herrschaft über die Erde unserem Herrn und seinem Christus, und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, warfen sich zu Boden und beteten Gott an. Sie sagten, wir danken dir, Herr Gott, du Herrscher der ganzen Welt, der du bist und der du warst. Du hast deine große Macht gebraucht und die Herrschaft angetreten. Die Völker lehnten sich gegen dich auf. Darum bist du zornig geworden. Jetzt ist die Zeit gekommen, Gericht zu halten über die Toten. Nun ist die Zeit der Belohnung da für deine Diener, die Propheten, für die Heiligen, für alle, die deinen Namen fürchten. Hohe und Niedrige. Nun ist die Zeit der Bestrafung gekommen für alle, die die Erde zugrunde richten. Jetzt werden sie selbst zugrunde gerichtet. Die Türen am Tempel Gottes im Himmel wurden geöffnet, sodass die Lade des Bundes zu sehen war. Es blitzte, donnerte und dröhnte. Die Erde bebte und schwerer Hagel fiel nieder. Also die siebte Posaune. Die siebte Posaune ist die letzte in der Reihe der Posaunengerichte. Und das, was in den Versen 15 bis 19 beschrieben wird, ist der Inhalt der siebten Posaune und des Gerichtes, das sie herbeiführt. Die siebte Posaune beschreibt das letzte Gericht und damit verbunden die Vollendung der Herrschaft Gottes. Die siebte Posaune, zu der ist hinübergeleitet worden, wenn man sich die Offenbarung anschaut. Die sechste Posaune liegt schon etwas zurück bis Kapitel 9. Dann hat es diesen Einschub gegeben, Kapitel 10 und Kapitel 11 bis Vers 13. Und dieser Einschub hat hinübergeleitet von der sechsten zur siebten Posaune. In Kapitel 11 ist davon die Rede gewesen, dass die Zeit der Gemeinde von der Auferstehung Christi bis zu seiner Wiederkunft von zwei Dingen geprägt ist, von einem wirksamen Zeugnis und von Leiden. Und beides führt wesentlich das jüngste Gericht herbei. In dieser Zeit hat Gott seine Gemeinde in der Welt gelassen, damit sie das Evangelium bezeugt. In dieser Zeit war sie dem Bösen ausgesetzt, aber Gott stand ihr bei und vollendete den Plan seiner Mission durch sie. Er bewahrte sie im Glauben. Und unmittelbar vor dem jüngsten Gericht hat er sein Volk vor den Augen aller Welt gerechtfertigt. Da ist dann in Kapitel 11 davon die Rede, dass die zwei Zeugen als Sinnbild der Gemeinde auferweckt worden sind, nachdem sie getötet worden sind. Dann war in Kapitel 11, Vers 13 von einem Erdbeben die Rede, welches das unmittelbar bevorstehende Ende angekündigt hat. Und jetzt mit der siebten Posaune ist es endlich soweit, dass sich der Sinn von allem endgültig offenbart, nämlich die Herrschaft Gottes. Und es ist etwas schwierig, sich als Erdenkloß in das hineinzuversetzen, was im Himmel passiert, wenn Gottes Herrschaft vollendet ist. Darf ich mal das Fenster aufmachen? Also mir ist sehr warm. Das ist der erste Predigtpunkt. Gottes Herrschaft löst Jubel und Anbetung aus, weil es von aller Selbstbestimmung befreit. Da erhoben sich im Himmel laute Stimmen, die sagten, jetzt gehört die Herrschaft über die Erde unserem Herrn und seinem Christus und er wird herrschen in alle Ewigkeit. Die lauten Stimmen im Himmel sind wahrscheinlich der Chor aller, die dort anwesend sind. Dazu gehören Millionen und Abermillionen von Engeln. Dazu gehören Millionen und Abermillionen von erlösten Heiligen. Sie haben die Pilgerschaft durch die Zeit der Bedrängnis überstanden. Es ist ein riesiger Chor. Alle sind um den Thron in der Mitte herum angeordnet, in einer riesigen Traube. Und was ihren Lobpreis antreibt, ist die Freude über Gottes endlich vollendete ewige Herrschaft. Es wird dann beschrieben, dass in einem inneren Kreis um den Thron sitzen die 24 Ältesten, die sind aus Kapitel 4, in Kapitel 4 der Offenbarung zum ersten Mal eingeführt worden. Diese 24 Ältesten sind wahrscheinlich Engelwesen, die das Volk Gottes vor Gott repräsentieren. Also 24 Ältesten als Symbol für das Volk aus Juden und Nichtjuden, für die Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Diese 24 Ältesten sitzen selbst auf Thronen. Das heißt, sie sind von Gott in eine Herrscherstellung eingesetzt worden. Aber als es soweit ist, dass Gottes Herrschaft vollendet ist, erheben sie sich von ihren Thronen und werfen sich vor Gott nieder und beten an. Sie danken Gott, dass er seine große Macht gebraucht hat, seine Herrschaft über alle Dinge durchzusetzen. Die Vollendung von Gottes Herrschaft betrifft vor allem sein Volk auf der Erde. Für die Heiligen aller Zeiten ist dies der große Tag, auf den sie alle gehofft haben. Vorher hatte Gottes Volk die Herrschaft Gottes auf verborgene Weise erfahren. Sie lebten in Gegenwart des Bösen. Sie waren selbst auch in Sünde verstrickt und vom Bösen angefochten. Je länger, je mehr sie lebten, haben sie es gelernt, sich nicht mehr am Bösen zu erfreuen, sondern darunter zu leiden. Je länger und je mehr Gottes Wort sie durchdrungen hatte, litten sie unter ihrer Sündhaftigkeit und unter dem Unglauben der Welt. Je mehr sie in der Welt leben, erkannten sie das Wesen der Sünde als den Willen zur Selbstbestimmung. Und sie selbst kamen doch nie davon los, von diesem Eigenwillen zur Selbstbestimmung. Und so kämpften sie in der Welt gegen die Selbstbestimmung in sich selbst und in anderen. Das alles wurde ihnen erschwert, weil sie unter Menschen, unter Erdenbürgern leben mussten, die die Selbstbestimmung hochleben ließen. Selbstbestimmung ist die Verneinung der Herrschaft Gottes. Der Selbstbestimmte gibt sich damit selbst der Sinnlosigkeit preis. Er freut sich eine Zeit lang, dass er nach eigenem Gutdünken seinem Leben einen Sinn stiften kann. Aber je länger er das betreibt, umso sinnloser erscheint ihm dieses Vorhaben irgendwann. Irgendwann sehnt er sich danach, endlich sterben zu können, weil er das nicht kann. Er merkt, er kann es nicht, seinem Leben von sich aus einen ewigen Sinn zu verleihen. Das können wir eben nicht. Wir sind kleine Geschöpfe, kleine Erdenklöße. Gottes Herrschaft ist der Sinn von allem. Gottes Herrschaft wird im Lobpreis der Engel, wird im Lobpreis des erlösten Gottesvolkes und im Lobpreis der 24 Ältesten hervorgehoben. Und weil das geschieht, lohnt es sich, über das Wesen der Herrschaft Gottes einmal tiefergehend nachzudenken. Den Anspruch Gottes auf absolute Herrschaft empfindet der Mensch automatisch als bedrohlich, weil er merkt, das ist der eigentliche Angriff auf meine Selbstbestimmung. Hier geht es ums Ganze, das merkt jeder Mensch. Wenn es Gott gibt, einen allmächtigen Gott, der absolute Herrschaft über mich reklamiert, dann muss ich aufpassen, wenn ich so leben will, wie ich das gerne möchte. Und so erscheint die Herrschaft Gottes aus der Sicht des Sünders häufig als etwas Bedrohliches, als etwas, was man wahrscheinlich hinnehmen muss, aber was man eigentlich nicht bejahen kann von ganzem Herzen. Und hier erliegen wir einem großen Irrtum. Die Herrschaft Gottes ist nicht bloß das geringere Übel gegenüber der Selbstbestimmung. Sie ist der Schlüssel, um den Sinn der ganzen Welt zu verstehen. Hierbei ist es wichtig, die Herrschaft Gottes als eine bestimmte Art der Beziehung zu begreifen, die Gott mit den Menschen und mit der gesamten Schöpfung eingeht und eingegangen ist. Wir reden ja häufig darüber, das Ziel vor allem oder das Ziel, der Sinn des menschlichen Lebens sei es, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das stimmt, aber es ist doch noch etwas unbestimmt. Was heißt das, in Gemeinschaft mit Gott zu leben? Eheleute leben auch in Gemeinschaft miteinander. Die Frage ist ja, die entscheidende Frage ist die, wie ist denn diese Gemeinschaft gestaltet? Wie sieht denn das aus, wenn Gott und Mensch miteinander in Gemeinschaft treten? Es gibt hier theoretisch drei Modelle. Und eins ist natürlich nur das Richtige. Drei Modelle, die, ich sag mal, von Menschen vertreten werden, die durchaus daran glauben, dass es Gott gibt oder Gott geben könnte. Einen Herrgott oder wie auch immer. Angenommen, Gott würde nicht die Herrschaft über die Schöpfung beanspruchen, was ist dann die Alternative? Die Alternative ist, dass er die Welt, die er geschaffen hat, sich selbst überlässt. Er würde den Menschen, die er geschaffen hat, er würde ihnen das, was sie zum Leben brauchen, geben, Nahrung und Essen, er würde für eine solide Lebensordnung sorgen, dass Menschen heiraten und Kinder kriegen und dass es mit der Fortpflanzung auf der Erde gut klappt. Dieser Gott schaut sich das dann von oben aus an, es gefällt ihm, aber er hat keinerlei Interesse, mit diesen Menschen in Beziehung zu treten. Er ist sich selbst genug und überlässt die Menschen sich selbst. Wenn Gott so handeln würde, würde es offenbaren, dass er kein Interesse hat an Menschen. Er würde sich nicht offenbaren, es würde keine heilige Schrift geben. Die Menschen würden alle mit einer Ahnung rumlaufen, ja irgendwie kommen wir ja von irgendwo her, diesen Herrgott wird es wohl geben. Schade, dass wir ihn nicht kennenlernen. Dieser Gott, er würde nicht reden, er würde nichts zusagen, er würde nichts fordern, er würde nicht lieben, nicht drohen, nichts dergleichen. Er würde schweigen, stumm sein. Die Menschen könnten leben, wie sie wollen, selbstbestimmt, und irgendwann würden sie merken, dass das die Hölle ist. Das ist das erste Modell. Grauenhaft. Angenommen, Gott würde, das zweite Modell, Gott würde in eine Beziehung zum Menschen treten, weil er die Menschen liebt, er würde sich offenbaren, er würde sie einladen zur Gemeinschaft mit ihm, aber all das täte er, damit er und die Menschen, die er geschaffen hat, mehr oder weniger gleichberechtigt miteinander leben. So wie wir das kennen, also partnerschaftlich, geben und nehmen. Die Menschen würden nach diesem Modell aus Rücksichtnahme gegenüber Gott einige Bosheiten unterlassen. So nach dem Motto, ach, das ärgert unseren Herrgott, wollen wir es mal nicht übertreiben. Und Gott würde, weil er großzügig ist, ihnen ein paar Bosheiten durchgehen lassen. Beide Seiten zeigen sich als kompromissbereit und leben in einer gleichberechtigten Beziehung miteinander. Mal setzt die eine Seite ihren Willen durch, mal die andere. So kennen wir das im menschlichen Miteinander. Leben und leben lassen. Da hat ja Herr Seehofer ja gesagt, dass das die bayerische Lebensart ist. Leben und leben lassen. Und viele von uns können sich damit identifizieren. Unter Menschen kann man sagen, ist das ein gutes Modell. Was stimmt daran nicht, wenn man das auf die Beziehung von Gott und Mensch überträgt? Warum ist dies nicht der Sinn von allem, dass Gott und Mensch gleichberechtigt miteinander leben? Antwort, weil hier Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch nur vorgegaukelt wird. Die Selbstbestimmung des Menschen ist nicht wirklich aufgehoben, sondern wird von Gott beschönigt. Und in Ewigkeit hin würde dies dann früher oder später offenbar werden. Allen Menschen. Also, kommen wir zum dritten Gemeinschaftsmodell, dem biblischen. Die Selbstbestimmung des Menschen wird nicht durch eine beliebige Beziehung Gottes zum Menschen durchbrochen. Nur wenn Gott in eine absolute Herrschaft über unser Leben tritt, bekommt unser Leben Sinn. Nur wenn Gott eine absolute Herrschaft beansprucht und durchsetzt, werden wir von unserem Ego-Trip befreit. Darum ist die Botschaft von Gottes Herrschaft wesentlicher Bestandteil des Evangeliums. je länger ich mich auch mit der Bibel beschäftige, komme ich immer mehr dann, und jemand mich fragen würde, was ist eigentlich das Hauptthema in der Heiligen Schrift? Da würde ich heute sagen, es ist die Herrschaft Gottes. Und wie sie sich durchsetzt. Das Hauptthema der Heiligen Schrift ist nicht, dass Menschen erlöst werden. Das Hauptthema der Heiligen Schrift ist, dass Menschen erlöst werden. Und worin besteht diese Erlösung? Dass Gottes Herrschaft sich über ganzes Leben erstreckt. Als Jesus öffentlich zu wirken begann, sagte er, die Zeit ist erfüllt, die Herrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also, nach Jesus ist der Hauptinhalt des Evangeliums der, dass mit ihm die Herrschaft Gottes nahe herbeigekommen ist. Und Jesus hat uns im Vater unser beten gelehrt, geheiligt werde dein Name, dein Reich, das heißt deine Herrschaft komme. Oder im ersten Gebot, worum geht es da? Es geht um die Herrschaft Gottes und um die vollkommene Auflösung der Selbstbestimmung. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dieses Gebot ist für den, der die Selbstbestimmung liebt, ein Graus. Für den, der sich danach sehnt, endlich aus seiner Selbstbestimmung erlöst zu werden, ist dieses Gebot Evangelium. Es ist Evangelium, dass Gott mit seinem ganzen heiligen Eifer über mein Leben eine absolute Herrschaft beansprucht. Damit er sich selbst mit allem, was er ist und hat, mir gibt. Im Himmel gibt es keine Selbstbestimmung mehr, weil Gottes Herrschaft sich voll durchgesetzt hat. Dadurch, dass Gott über uns herrscht, sorgt er dafür, dass er für uns im Mittelpunkt steht. Weil wir es nicht können, Gott für uns in den Mittelpunkt zu stellen, handelt Gott so an uns, dass wir ihn als Mittelpunkt festhalten. Wir haben aus uns selbst heraus keinerlei Kompass, keinerlei Orientierung, wo denn jetzt der wahre Gott eigentlich ist, der uns von uns selbst erlöst. Hier muss Gott selber eingreifen, nicht nur, dass er sich offenbart, sondern dass er an uns handelt und uns auf sich ausrichtet. Der Sinn von allem erschließt sich dem, über den Gott herrscht. Und das ist auch in jeder Evangeliumsverkündigung als zentraler Inhalt auszuweisen. Es geht um die absolute Herrschaft Gottes über das eigene Leben. Nur indem ich Gottes absolute Herrschaft erfahre, erfahre ich meine Kindschaft. Deshalb ist der jüngste Tag zu ersehnen, weil er Gottes ewige und vollkommene Herrschaft einläutet. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Gleichzeitig offenbart der jüngste Tag Gottes Herrschaft, aber auch als Gericht. Und das ist der zweite Predigtpunkt. Gottes Herrschaft weist alle, die an der Selbstbestimmung festhalten, in die Schranken. Vers 18 beschreibt das jüngste Gericht als Ausdruck von Gottes Zorn, der sich über diejenigen ergießt, die sich gegen seine Herrschaft aufgelehnt haben. Wenn man die Offenbarung liest, schmerzt es einen häufiger. Man denkt, ist es nicht eigentlich viel sinnvoller und harmonischer, wenn am Ende alles miteinander versöhnt wird, wenn am Ende alle Menschen von ihrer Selbstbestimmung erlöst und unter Gottes Herrschaft gebracht werden. Diese Frage, glauben wir, können wir nicht beantworten. Welches am Ende besser oder schöner ist, die Allversöhnung oder der doppelte Ausgang. Jedenfalls macht die Offenbarung sehr deutlich, dass es diesen doppelten Ausgang gibt. Diejenigen, die Gottes Volk verfolgt haben, die das Evangelium verschmäht haben, das ihnen verkündet worden ist. Diejenigen, die versucht haben, Christen zum Abfall zu verführen, die sie umgebracht haben, die sie verspottet haben. Denen stellt Gott nichts anderes in Aussicht als das unbarmherzige Gericht am Ende aller Tage. Am jüngsten Tag werden beide Gruppen, Gottes Volk und seine Widersacher, ein für allemal getrennt. Gottes ewige Herrschaft setzt sich am jüngsten Tag auf eine Weise durch, dass unüberwindbare Schranken zwischen Gut und Böse gesetzt werden. Also ähnlich wie Jesus das beschreibt im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Es gibt keinen Wechsel mehr. Möglicherweise begehrt derjenige, der sich in ewiger Finsternis wiederfindet, diesen Wechsel auf die andere Seite, er wird ihm verwehrt. Solange wir auf dieser Welt sind, gibt es einen Mischmasch. Einen Mischmasch in uns selbst, die Gegenwart der Sünde in uns selbst und den Umgang mit Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Es gibt für uns in dieser Welt auch die Anfechtung, selber dem Glauben abzusagen, wenn das die anderen auch machen. Gottes ewige Herrschaft besteht darin, hier dann eine ewige Trennung durchzuführen. Die einen werden in ewige Sicherheit gebracht, sie werden in Ewigkeit nicht mehr angefochten werden, sondern in Ewigkeit seine absolute Herrschaft genießen und bejahen, die anderen werden dann auf ewig ihrer Selbstbestimmung überlassen. Aber auch in dieser Selbstbestimmung können sie dann nicht machen, was sie wollen. Sie haben Gemeinschaft mit ihresgleichen, Gemeinschaft in Anführungsstrichen und mit Dämonen. Gott wird ihnen in Ewigkeit, die er dann am jüngsten Tag ausgeschlossen hat, keinen Zutritt in sein Reich mehr gewähren. Sie bleiben für immer ausgeschlossen. Auf der alten Erde konnten sie ihr Unwesen noch treiben, aber auf der neuen Erde ist für sie kein Platz mehr. So hat es Gott in seiner ewigen Herrschaft verfügt. Das jüngste Gericht geht, wie Vers 19 es beschreibt, vom Allerheiligsten im Himmel aus. Die Rede ist da von der Bundeslade im Tempel. Dies ist nicht im wörtlichen Sinn die Bundeslade, wie sie in der Stiftshütte und später im Salomonischen Tempel gestanden hat. Diese Bundeslade war ja eine Kopie derjenigen Bundeslade, desjenigen Originals im himmlischen Tempel. Gott hat ja dem Mose damals gesagt, stelle alles so her, wie du es in der Vision gesehen hast. Und jetzt ist eben hier in dieser Vision von Johannes, sieht er, Johannes, dieselbe Bundeslade, die Mose seinerzeit in der Vision gesehen hat. Natürlich gibt es im Himmel nicht wörtlich verstanden Bundeslade und Tempel. Sie sind Symbole. Johannes sieht es in einer Vision. Er sieht einen himmlischen Tempel mit einer Bundeslade darin. Das bedeutet, dass beim jüngsten Gericht eine Eigenschaft Gottes besonders zum Tragen kommt, nämlich seine Heiligkeit. Wer sich der Herrschaft Gottes widersetzt, bekommt es mit Gott in seiner Heiligkeit zu tun und ist im jüngsten Gericht verloren. Und zugleich symbolisiert die Bundeslade Gottes gnädige Gegenwart bei seinem Volk. Das heißt, dieses Bild von der Bundeslade im Tempel von der Gott ausgeht, am jüngsten Tag, symbolisiert noch einmal die bleibende Trennung, die er herstellen wird. Er stellt sich ganz auf die Seite seiner Heiligen. Er rechtfertigt sie vor aller Welt als seine gültigen Zeugen. Sie haben der Welt verkündet, dass mit dem Tod von Jesus und seiner Auferstehung Gottes Herrschaft angebrochen ist. Auf der Grundlage dieser Botschaft, die die Welt abgelehnt hat, werden die Menschen dann gerichtet. Was ergibt sich daraus? Es ergibt sich daraus, dass das Böse für immer existieren wird. Aber so, dass es auf ewig keinen Einfluss auf den Bereich der Herrschaft Gottes mehr ausüben kann. Warum Gott das Böse nicht ganz auslöscht, erfahren wir in der Heiligen Schrift nicht. Fakt ist, es wird immer existieren, so wie es Fakt ist, dass es jetzt existiert. Die Bibel spekuliert nicht einmal darüber, wie letztlich das Böse in die Welt gekommen ist. Also in die unsichtbare, dämonische, in die Engelwelt. Wir müssen es akzeptieren, das Böse wird es immer geben. Aber die Botschaft des Evangeliums ist es, es wird einmal für ewig an seinen Ort gebannt, wo es nie wieder Einfluss auf Gottes Herrschaft ausüben wird. Auf diese Weise also kommt nach der Heiligen Schrift Gottes ewige Herrschaft zum Durchbruch. Sein Volk sehnt sich danach, dass dies endlich geschieht, weil Gottes Herrschaft der Sinn von allem ist.